Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kommende Woche beginnen im mexikanischen Cancun die internationalen Klimaverhandlungen mit tiefer gesteckten Erwartungen als auch schon. Und doch, man will etwas erreichen, zumindest die Grundlagen für ein Klimaabkommen sollen gelegt werden. Warum ist das wichtig? Wie das gehen soll, das erläutern gleich ein Klimaspezialist, eine Fachfrau für Nachhaltigkeit und ein Glaziologe unter der Leitung von Christoph Keller.
Ja, bei mir im Studio in dieser Diskussionsrunde begrüße ich ganz herzlich Patrick Hofstetter. Patrick Hofstetter, Sie sind Leiter Klimapolitik beim WWF Schweiz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie mit großen Erwartungen, aber auch mit bestimmten Vorstellungen als Mitglied der Schweizer Delegation nach Cancun reisen.
Das ist richtig, auch wenn es wenig spektakulär tönt. Wir hoffen, dass in Cancun die Grundlagen gelegt werden, dass wir in einem Jahr, da wird die Klimakonferenz in Südafrika stattfinden, dass wir dort ein neues Klimaabkommen verabschieden können. Das ist sehr wichtig, um eben ein Nachfolgeinstrument zu haben, wenn das Kyoto-Protokoll seine erste Phase beendet.
Michel Bettig, Sie sind Partner und Projektleiterin bei der Firma E-Concept. Sie haben verschiedentlich in wissenschaftlichen Journals zu den Zusammenhängen zwischen Politik und Klimaverhandlungen publiziert, sind aber gleichzeitig auch Beraterin für die Umsetzung von Klimakonzepten. Verfolgen Sie diese Klimakonferenz in Cancun hauptsächlich aus der wissenschaftlichen Perspektive?
Ich verfolge die Klimakonferenz in Cancun auch aus wissenschaftlicher Sicht. Es interessiert mich noch im Hinblick auf meine eigene Forschung, die ich vorher gemacht habe, aber es interessiert mich auch im Hinblick auf meine heutige Tätigkeit als Beraterin, wie die internationalen Klimaverhandlungen fortschreiten und sich entwickeln.
Martin Lüthi, Sie sind Glaziologe an der ETH Zürich. Wenn Sie nach Cancun blicken und an diese Klimakonferenz denken, denken Sie da auch an Ihre Gletscher, nehme ich an.
Natürlich, die Gletscher, die reagieren vor allem auf Temperaturen. Und wenn es nicht möglich ist, die Temperaturen global und lokal zu stabilisieren, dann wird sich dieser extrem starke Schwund aller Gletscher, den wir beobachten, es ist erschreckend für uns, wie stark der ist, der wird sich massiv beschleunigen.
Schauen wir doch mal ganz kurz an, um was es in Cancun gehen soll. Patrick Hofstetter, Sie haben es schon gesagt, es wird wahrscheinlich kein Klimaabkommen geben, sondern es werden die Grundlagen gelegt für ein künftiges Klimaabkommen. Können wir denn so viel sagen, dass der Konsens von Kopenhagen vor einem Jahr, nämlich nicht mehr als 2 Grad Temperaturanstieg auf der Erde, dass das immer noch gilt?
Das ist tatsächlich eine der Erwartungen, dass man dieses 2-Grad-Ziel sozusagen von einer unverbindlichen Form in eine legale Form überführen kann. Das heißt, dass es eine Entscheidung geben wird in Cancun, dass es unter 2 Grad bleiben soll. Und wenn es nach uns geht, dass in 3 Jahren, wenn dann der neue Bericht der Klimawissenschaften vorliegt, dass man sich dann überlegt, ob man dieses Ziel noch weiter verschärfen muss. Es gibt viele Anzeichen, dass 1,5 Grad ein sinnvolleres Ziel wären.
Was sagt der Glaziologe?
Es ist die Frage, was ist eine normale Gletschergröße? Wenn wir davon ausgehen, dass die Gletscher aussehen sollten wie heute, dann müsste die Temperatur kühler sein als heute. Also wenn wir jetzt die Temperaturerwärmung stoppen, werden die großen Gletscher, Aletschgletscher, Korngletscher in den Alpen, die werden noch massiv an Masse verlieren, weil die Gletscher haben ein sehr, sehr langes Gedächtnis.
Ein sehr langes Gedächtnis. Wir haben noch 11.000 Gigatonnen Kohlenstoff unter der Erde in Form von Kohle, in Form von Öl, dürfen aber, damit wir die Klimaziele nicht verpassen, gerade noch 400 Gigatonnen emittieren. Patrick Hofstetter, das kommt ja eigentlich einer Enteignung der Länder mit Rohstoffen gleich, wenn wir an diesen Klimazielen festhalten.
Das ist eindeutig so und das spürt man auch handfest in den Verhandlungen. Das heißt, jene Länder, die sehr viel, vor allem auch billiges Öl noch besitzen, allen voran Saudi-Arabien, spielen eine zentrale Rolle in den Verhandlungen und geben alles, damit sie möglichst viel dieses Erdöls noch verkaufen können, bevor fertig ist. Es gibt aber auch andere Modelle, zum Beispiel in Ecuador ist die Rede davon, dass Ecuador anbietet, dass sie eben einen Teil des Erdöls nicht fördert und dafür eine Entschädigung bekommt, dass sie es unten lässt. Das heißt, das sind so Ideen, wie man damit umgehen könnte.
Liegen die schon auf dem Tisch, bevor Sie jetzt und bevor andere nach Cancun reisen? Sind die schon gewissermaßen für die Verhandlungen operationalisierbar?
Das ist im Moment klar nicht der Fall. Es ist auch so, dass sich die Industrieländer dagegen wehren, dass sie sozusagen Saudi-Arabien dafür entschädigen müssen, dass Saudi-Arabien nicht weiterhin alles Öl verkaufen kann. Das heißt, das ist ein Seilziehen, welches weiterhin andauern wird.
Und das heißt auch, dass hier harte Positionen wieder aufeinander stoßen in Cancun, so viel ist zu erwarten. Nun ist ja die Frage, wie ernst nimmt man eigentlich die Stimme der Wissenschaft in diesen Klimaverhandlungen in Cancun? Was sagen Sie, Martin Lüthi? Es wurde ja im letzten Jahr viel spekuliert über die Seriosität des IPCC, des Internationalen Klimarats, unter anderem, weil gewisse Daten an die Öffentlichkeit geraten sind. Man sprach da vom Climate Gate. Was ist der Stand der Wissenschaft im Hinblick auf Cancun?
Ich denke, der Wissenschaft hat nicht einen Stand im Hinblick auf ein Ereignis. Die Wissenschaft ist ein Wettstreit von verschiedenen Ideen, die alle Forscher versuchen zu publizieren. Und diejenigen, die am überzeugendsten sind, die am nachvollziehbarsten sind, diese Meinungen, die setzen sich dann durch. Und wenn plötzlich jemand etwas ganz anderes findet, was alle anderen sagen, wow, so ist es, dann ist dann das die Lehrmeinung. Das ist eine langsame Evolution der Ideen und der Kenntnis.
Michelle Bettig, Sie haben untersucht als Wissenschaftlerin, inwiefern die Stimme der Wissenschaft bei solchen Klimaverhandlungen denn gehört wird und was passieren muss, damit auch wirklich wissenschaftliche Fakten in solche Verhandlungen einfließen, dass es überhaupt funktioniert.
Ich habe untersucht in meiner Forschungstätigkeit noch an der ETH, ob die wissenschaftlichen Ergebnisse einen Einfluss haben auf die politischen Handlungen auf Länderbasis. Und meine Ergebnisse haben eigentlich klar gezeigt, dass der Einfluss der wissenschaftlichen Daten relativ gering ist, sogar sehr gering.
Überraschend.
Überraschend, ja, es kann überraschend sein. Ich habe jedoch auch Interviews geführt mit vielen Leuten an den Klimaverhandlungen selbst und die Leute aus den Delegationen waren eigentlich überhaupt nicht überrascht. Sie haben gesagt, es gibt sehr viele andere Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Art, wie die Länder verhandeln. Dazu gehören zum Beispiel ganz persönliche Faktoren, wer hat den Lead in einem Land, wer führt die Verhandlungen, ganz viele verschiedene Soft Factors oder eben auch wirtschaftliche Interesse. Das politische System hat einen großen Einfluss, kulturelle Faktoren etc.
Das heißt, man argumentiert an solchen Klimaverhandlungen nicht primär auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ja, das hat meine Forschung gezeigt, genau. Und das haben wir gerade vorhin auch diskutiert in Bezug auf diese Erdöl- oder Kohlereserven. Es sind eben oft auch Interessen von Ländern, die eine wichtige Rolle spielen.
Schlechte Nachrichten für die Wissenschaft, Martin Lüthi.
Ich denke, die Aufgabe der Wissenschaft ist es nicht, die Politiker zu beraten. Die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, herauszufinden, was passiert und Mechanismen zu verstehen und diese allgemein verständlich zu publizieren. Und was daraus gemacht wird von Politikern oder von der Bevölkerung, das steht außerhalb unserer Macht. Zum Glück, muss man sagen.
Was sagen Sie, Patrick Hofstetter? Sie werden ja nach Cancun reisen und da mitten im Getümmel dieser Klimaverhandlungen stehen.
Ich denke, der Umstand, dass 194 Länder diese Klimakonvention unterzeichnet haben und fast 194 Länder auch das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, sich jährlich treffen zu dieser Klimakonferenz und dazwischen viele Zwischenverhandlungsrunden machen, zeigt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse grundsätzlich durchaus sehr ernst genommen werden. Sonst gäbe es keinen Grund, dass man diesen Großaufwand treibt, sonst würde das sabotiert von sehr vielen Ländern und das ist ja nicht der Fall. Das heißt, die Grundmessage, die kam rüber. Die Frage dann, ob man bereit ist, entsprechend so zu handeln, wie es eigentlich die Erkenntnisse nahelegen würden, ich glaube, dort ist der Punkt, wo es Probleme gibt.
Und wie geht man dieses Problem an?
Ja, ganz konkret zum Beispiel, dass wir jetzt knapp 20 Jahre gebraucht haben, um diesen Passus im Zielartikel der Klimakonvention 1992 verabschiedet in Rio, sagt, dass wir gefährlichen Klimawandel verhindern wollen, dass das gemeinsame Ziel ist. Und jetzt möglicherweise in Cancun oder dann nächstes Jahr in Südafrika wird gesagt, aha, das bedeutet, dass wir die weltweite Erwärmung unter durchschnittlich 2 Grad halten wollen. Das heißt, es hat jetzt 20 Jahre gebraucht sozusagen, sagen, um diese vage Formulierung von damals zu übersetzen in ein solches konkreteres Ziel. Und sobald man ein solch konkreteres Gradziel hat, kann man dann eben auch schneller sagen, ja gut, wie viel Emissionen dürfen wir noch machen, um darunter zu bleiben, und wie teilen wir dann die Emissionen auf unter den Ländern, und dann wird es immer politischer und immer schwieriger.
Und Ihre Gletscher, Martin Lütti, eigentlich muss man sagen, lange können die nicht warten.
Also in der Schweiz, die Alpengletscher, die überleben vielleicht noch etwa 50 Jahre, dass man die noch so wahrnimmt, wie sie heute sind. Und unsere Prognosen sagen, dass ab etwa 2050 die meisten Gletscher extrem schnell extrem klein werden. Dass dann nur noch kleine Restvergletscherungen ganz steil an den Bergflanken auf den höchsten Gipfeln liegen. Und was ein sehr wichtiges, sehr großes Problem ist, sind die großen Eisschilde. Weil die können so reagieren, die können irreversibel reagieren. Das heißt, die können, sogar wenn das Klima sich wieder abkühlen würde, nicht mehr entstehen. Wenn die einmal die Stabilitätsgrenze überschritten haben, dann zerfallen die unweigerlich.
Das heißt, da gibt es einen sogenannten Kipppunkt, wo dann die Veränderung irreversibel ist.
Genau. Und wo der liegt, das weiß niemand. Da wurde schon 1978 das diskutiert und publiziert, dass das ein riesiges Problem sein könnte, wenn die Westantarktis, diese Eisschild von Westantarktis, wenn der instabil würde, wenn der verschwindet, dass das sehr, sehr schnell eine zweite Sintflut geben könnte. Da sind etwa 5 Meter Meeresspiegelanstieg in kurzer Zeit möglich.
Es kommt plötzlich und es wird schrecklich sein, das ist die Aussage des amerikanischen Umweltwissenschaftlers Gus Speth. Es kommt plötzlich und es wird schrecklich sein. Ist den Konferenzteilnehmern in Cancun ein solches Szenario denn bewusst?
Also ich denke, das plötzlich, das müsste man genauer beschreiben. Das heißt, im Allgemeinen treffe ich selten Leute, die Angst haben, dass übermorgen diese 5 Meter Meeresspiegelanstieg da wären. Die 5 Meter werden ja verheerend, weil der Großteil der Weltbevölkerung lebt an Küsten. Das heißt, das ist ein absolut relevantes Ereignis, von dem wir hier sprechen. Aber solche, in dem Sinne, Szenarien, wo wir innerhalb der Lebenszeit der Verhandler passieren würde, das ist eigentlich selten der Fall. Das heißt, man spricht schon eher von den längerfristigen Folgen, und von kurzfristigen Folgen spricht man deutlich weniger.
Das ist das große Problem, die Zeitskalen der großen Eisschilde. Da hat man immer gedacht, die seien sehr, sehr langsam. Die haben Jahrtausende, bis sie sich anpassen. In den letzten 20 Jahren hat man gesehen, vor allem in den letzten 10 Jahren, dass die sehr schnell reagieren können. Dass innerhalb ein paar Jahre auch so Gletscher, die aus einem Eisschild rausfließen, plötzlich doppelt so viel Eis ins Meer liefern. Und das sind Effekte, die man bisher zu wenig berücksichtigt hat. Und man muss das Ganze neu durchdenken und neu herausfinden, wie reagiert ein Eisschild wirklich? Wie schnell kann der reagieren? Und das kann sehr schnell passieren.
Das heißt, da hätten wir eigentlich Ereignisse, die eben schon sichtbar sind. Michel Bettig, was heißt das wirtschaftlich gesehen, wenn die Gletscher verschwinden? Verschwindet das Wasser auch? Es verschwindet ein großer Teil des Wasserreservoirs der Schweiz. Was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen?
Die Gletscher haben einerseits einen Einfluss auf den ganzen Wasserhaushalt auch, aber ich denke, was auch ein sehr wichtiger Faktor sein wird bei den Gletschern, sind die Auswirkungen auf den Tourismus, gerade in den Bergregionen, die zum Teil ganze Dörfer vom Tourismus abhängen, wo auch dann vielleicht in Zukunft die Schneesicherheit abnehmen wird. Die Gletscher werden nicht mehr da sein. Das wird relativ starke wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und wenn das Volumen der Gletscher immer kleiner wird, dann wird da eben das Wasser, das noch zur Verfügung steht, wird die Menge davon abnehmen. Und das wird dann auch etwa eben in diesen 50 Jahren oder vielleicht schon ein bisschen früher Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft, also auf die Energiewirtschaft haben. Und diese werden dann weniger Energie produzieren können. Bis dahin wird es aber für sie eher positiv sein, denke ich.
Das deckt sich ziemlich mit unseren Berechnungen über zukünftige Abflüsse von Gletschern. Der Haupteinfluss der Gletscher ist es, dass sie Wasser liefern, wenn sonst kein Wasser mehr da ist. Im Frühjahr ist die Schneeschmelze, die Wasser liefert, und im Sommer die Gletscher. Und wenn der Gletscheranteil verschwindet, wird es im Sommer ziemlich trocken werden in den Alpen. Viele Flüsse werden viel trockener sein. Das hat Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft. Vom Wallis zum Beispiel, wo viel vom Gletscherwasser bewässert wird.
Nun ist es ja so, dass jedes Land irgendwo so etwas hat wie Gletscher, Landschaften, Küstenstreifen, die zu schützen sind. Und dennoch, Patrick Hofstetter, ist eigentlich die Position immer die, dass Länder an solchen Klimaverhandlungen die Position eigentlich vertreten, wenn wir Klimaziele verfolgen müssen, verlieren wir.
Ich möchte da vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass man das besser versteht, wie das läuft dort. Ich bin ja seit 2003 dabei und es gibt einen Moment, wo die Minister einfliegen, das ist meistens der vorletzte Verhandlungstag und eine Zeremonie ist, dass jeder Minister darf dann noch eine Ansprache halten und wenn man doch hinhört, dann ist es unglaublich, wie klar und deutlich es für diese Leute ist, dass ihr Land speziell vom Klimawandel betroffen ist. Das heißt, auf Ministerebene ist man sich sehr wohl bewusst, dass man da entsprechendes Problem hat und dass man froh wäre, wenn alle Länder sehr aktiv wären und mithelfen würden, um das Klimaproblem abzuwenden. Nun, weshalb geschieht es trotzdem nicht? Wir haben es beim Klimawandel mit einem sehr unschönen Problem zu tun, nämlich, dass wir jetzt handeln müssen und den Benefit der tieferen Erwärmung, den haben wir erst sehr, sehr viel später, 50, 100 oder noch mehr Jahre. Und deshalb ist das ganz entscheidend. Gibt es andere Gründe, weshalb es jetzt schon attraktiv sein könnte, aktiven Klimaschutz zu betreiben? Und da sind wir ganz klar der Meinung, ja, dem ist so. Zumindest für Länder, die gut aufgestellt sind im Bereich Umwelt- und Energietechnologie. Und da gehört die Schweiz gerade noch knapp mit dazu.
Ich würde sicher die Aussage unterstützen, dass die Schweiz den Anschluss an innovative oder Green Technologies ein bisschen verpasst hat. Da waren wir sicher mal besser. Zum Beispiel so typische Bereiche sind zum Beispiel Solarenergie, wo wir sicher mal besser waren. Ob das jetzt genau der Grund ist, dass wir nicht höhere Ziele eingehen wollen oder uns zu höheren Zielen verpflichten wollen, bin ich mir nicht ganz sicher.
Entscheidend ist ja die Wirtschaft, Patrick Hofstetter.
Wir sind natürlich der Meinung, dass die grüne Ökonomie schlussendlich der Schlüssel ist, um eben auch in der Wirtschaftsentwicklung in eine gute Richtung weiterzukommen. Es gibt auch zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass wir in der Schweiz profitieren würden von einer aktiven Klimapolitik. Das Unternehmensberatungsfirma McKinsey hat entsprechende Untersuchungen gemacht und gezeigt, dass sie davon ausgehen, dass bereits eine moderate Klimapolitik, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, in der Schweiz netto über 20.000 Arbeitsplätze schaffen würde, wenn man die Ziele weiter verschärfen würde, das heißt über den Bundesrat hinausgeht, zum Beispiel die Klimainitiative umsetzen würde, dann wäre es sogar so, dass die Schweiz noch mehr profitieren würde. Das heißt, das ist ein Weg, den die Politik eigentlich beschreiten könnte und vermutlich die Bevölkerung hinter sich wissen würde.
Ich könnte dazu noch ergänzen, dass neben dieser Green Economy und eben auch diesen Studien, die das zeigen, denke ich, ganz wichtige Beispiele sind so Modellregionen. Da kommt mir zum Beispiel in den Sinn die Öko-Energie-Cluster Oberösterreich oder die Modellregion Güssing. Da zeigt sich, dass in diesen Regionen mit so Leuchtturmprojekten sehr viel angestoßen werden kann, dass es oft braucht es eine Anschubfinanzierung dann auch, eine gute Kommunikation und ein paar erste Investitionen und dann beginnt es in diesen Regionen zu laufen, sie gehen Richtung energieautarke Regionen und das hat oft auch wirtschaftliche Konsequenzen, nämlich so, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Wie es heute üblich ist, geht viel von der Wertschöpfung gerade aus dem Energiebereich fließt ja ins Ausland ab, durch den ganzen Erdöl- und Gasimport und eben in diesen energieautarken Regionen wird durch die Produktion von erneuerbaren Energien vor Ort, bleibt eigentlich das Geld in der Region und schafft auch Arbeitsplätze, zum Beispiel im lokalen Gewerbe.
Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann wäre das ja auch nochmal ein weiteres Argument, um sich eben in Cancun für strenge Klimaziele stark zu machen.
Wir haben hierzu eine sehr aktuelle Untersuchung gemacht mit dem Link-Institut, repräsentative Befragung, und wollten unter anderem wissen, inwiefern Klima ein Problem ist oder nicht. Das wissen wir von vielen anderen Untersuchungen. Das ist in der Bevölkerung ein großes Problem, ist die Sorge Nummer eins seit 3 Jahren unangefochten von allen anderen Sorgen, zum Beispiel wirtschaftlicher Art, die man haben kann. Aber wir wollten dann fragen, ja, ob man auch mehr Klimaschutzmaßnahmen machen will. Das ist ja dann die mögliche Antwort. Und da wurde von 3/4 der Leute geantwortet, selbstverständlich. Und sogar sogar zwei Drittel wollten auch das an die Politik delegieren, das heißt, dass sie bereit wären, dass die Politik da entsprechend tiefgreifendere Gesetze erlässt. Und schließlich haben wir auch gefragt, wie das aussieht, wenn die Schweiz entscheiden würde, ein Vorreiterland zu werden. Das heißt, vorangeht, nicht wartet, bis Europa nachzieht und schon gar nicht wartet, bis die USA nachzieht, sondern sagt, wir übernehmen eine Vorreiterrolle. Und da gab es doch eine knappe Mehrheit, die das wollte. Und das ist für uns erstaunlich, weil das nicht unbedingt der Schweizer Mentalität entspricht, dass man da vorangehen will.
Das heißt, Martin Lütti, eigentlich die Bevölkerung nimmt ihre Sorge zum Beispiel um die Gletscher fast noch ernster als die Politiker.
Ich weiß nicht, ob das nur die Gletscher sind. Das ist natürlich ein sehr sichtbares Symbol für die Schweiz. Und wenn das plötzlich verschwindet, ist die Schweiz nicht mehr, was sie heute ist. Das kann schon sein, dass dieser Symbolcharakter der Gletscher dazu beiträgt. Aber ich denke, die Größe der Schweizer Gletscher im Verhältnis zu den anderen Vergletscherungen der Welt ist etwa gleich wie die Wichtigkeit vielleicht der Schweiz bei klimarelevanten Emissionen zum Rest der Welt.
Wir stehen jetzt an einem Punkt der Diskussion, wo wir sagen können, jawohl, es gibt zwei Bereiche, wo wir wirklich aus dem originären eigenen Eigennutz eigentlich starke Klimamaßnahmen befürworten müssen. Das eine wäre eben Schutz von Landschaft, Gletschern und anderem und eben auch wirtschaftliche Perspektiven, die sich aus neuen Technologien ergeben. Dann gibt es aber Länder, Michel Bettig, wie China und die USA, die sehen das im Moment überhaupt nicht so.
Diese Situation hat sich tatsächlich so in den letzten Jahren, denke ich, zugespitzt, weil sich diese Länder sagen eigentlich, dass sie beide nur Fortschritte in den Verhandlungen oder betreffend der Zielsetzung machen wollen, wenn auch das andere Land einlenken wird. Ich denke, USA ist historisch gesehen der größte Emittent und hat auch sehr, sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen immer noch. China, sie stellen Bedingungen, wenn sie sich zu Zielen verpflichten wollen, dass sie zuerst finanziell unterstützt werden sollen und auch betreffend Technologietransfer. Wobei ich jetzt gehört habe, dass China immerhin positive Signale gesendet hat im Hinblick auf Cancun.
Die Emissionen von China werden weiter wachsen. Ich kann das aber unterstützen, was Frau Bettig gesagt hat, das beobachte ich auch so. Ich denke, was wir uns bewusst sein müssen, ist, dass sowohl in den USA wie auch in China die Bevölkerung selbst nicht die gleiche Problemwahrnehmung zeigt wie in den meisten anderen Ländern. Das heißt, die Regierungen haben ein Problem, dass die Bevölkerung noch nicht ganz dort ist, wo sie sein müsste, um entsprechende Maßnahmen mitzutragen. Die Regierungen selbst sehen aber das Problem, sind auch bereit, einige Sachen zu machen. Der neue Fünfjahresplan von China sieht gut aus. Ich hoffe, er wird noch etwas besser werden, wenn er dann nachgebessert ist. In den USA gibt es auf Staatenebene auch sehr viele wichtige, gute Initiativen, welche etwas bringen werden, was die Emissionen angeht. Ich glaube, wichtig ist zu realisieren, dass beide Länder, sowohl die USA wie auch China, davon zurückschrecken, sich international zu irgendetwas zu verpflichten. Das entspricht nicht ihrem Selbstverständnis. Die USA, die sich gar nicht vorstellen kann, dass es noch andere Länder gibt, etwas schroff gesagt. Und China, welche in dem Sinne auf keinen Fall etwas versprechen will, das sie dann nicht einhalten können. Das heißt, diese kulturelle Barriere sozusagen, sich extern zu verpflichten.
Und dann gibt es ja noch Indien, Brasilien, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt noch zu Schwellenländern zählen kann, die natürlich auf das Recht einer nachholenden Entwicklung pochen.
Das ist eindeutig so und in dieser Runde ist eigentlich Indien der prominenteste Vertreter. Der Umweltminister Ramesh ist auch immer wieder sehr explizit, wenn er sagt, er hätte eine Entwicklungsagenda im Rucksack, dass sich Indien weiterhin gut entwickeln könne. Indien kritisiert auch ganz klar uns, Industrieländer, dass wir eben noch nicht geliefert haben, dass wir die Kyoto-Ziele, jetzt wie auch im Beispiel der Schweiz, zum Teil verfehlen, dass die Finanzen, die versprochen wurden vor einem Jahr eben noch nicht fließen. Das heißt, da wird ganz klar von den Schwellenländern auch gesagt, ihr Industrieländer in der Vergangenheit, die Emissionen in die Luft gelassen habt, die wir heute messen in der Atmosphäre, ihr müsst deutlich mehr tun, bevor wir mittun.
Michel Bettig, Sie haben mit an einer Studie gearbeitet, wo es um die Frage ging, ob Demokratien bei Klimaverhandlungen eigentlich besser, sich eher für das Klima einsetzen. Was waren da die Ergebnisse?
Es ist so, dass wir zeigen konnten, dass eben genau das politische System einen Einfluss hat, den man zeigen kann auf die politischen Verhandlungen. Und beim politischen System geht es darum, dass man zeigen konnte, je demokratischer ein Land ist, desto kooperativer verhält es sich an den internationalen Klimaverhandlungen. Und da kann man natürlich dann darüber spekulieren, weshalb eine Demokratie sich kooperativer verhält. Und es gibt da ganz unterschiedliche Erklärungsansätze. Einer ist sicher, dass man sagt, auch die ökologischen Kräfte haben mehr Einfluss in einer Demokratie und können das eben dann bis zur Regierung ausdrücken und diesen Einfluss geltend machen.
Nun beginnen nächste Woche diese Verhandlungen. Sie haben es gesagt, Patrick Hofstetter, es wird eine Art Arbeitsgrundlage geben. Was werden denn aus Ihrer Sicht die Eckpfeiler einer solchen Arbeitsgrundlage sein?
Diese Arbeitsgrundlage besteht eigentlich aus zwei Paketen. Das eine Paket ist der Beschluss, wie man weitergehen will. Das heißt zum Beispiel der Beschluss, dass man ein Mandat erteilt, dass nächstes Jahr in Südafrika ein solches Abkommen dann vereinbart wird. Ein solches Mandat gab es bisher nicht. Es gab es nicht auf Kopenhagen hin. Es gibt es auch nicht auf Cancun hin. Und deshalb wäre das ein sehr großer, wichtiger Schritt. Im anderen Paket geht es dann darum, in all den Bereichen, die schon in Kopenhagen angesprochen wurden, etwas weiterzukommen und substanziellere Teilentscheidungen zu fällen. Das ist zum Beispiel die Vermeidung der Abholzung, dann die Etablierung eines Klimafonds, welcher Unterstützung im Bereich sowohl Emissionsvermeidung wie auch Anpassungsmaßnahmen liefern würde. Es geht um die Regeln, nach denen überhaupt die Reduktionsangebote beurteilt würden. Das heißt, es würde dort geregelt, wie man die Wirkung von Waldsenken anrechnen soll, oder man würde dort regeln, ob Russland diese sehr vielen Emissionsrechte, welche sie hat und nicht beanspruchen wird, ob sie die in eine nächste Verpflichtungsperiode rübernehmen kann oder nicht. Das sind sehr entscheidende, kleinere technische Punkte, die darüber entscheiden auch, ob ein Reduktionsangebot eines Landes schlussendlich ambitiös ist oder nicht.
Ja, ich denke auch, dass man vielleicht eben an Cancun nicht zu hohe Erwartungen haben darf, dass eben Cancun nur ein Teil eines gesamten Puzzles ist auf dem Weg zur Lösung. Das eine sind eben diese internationalen Verhandlungen. Dann denke ich, ganz wichtig ist auch einfach das lokale Handeln vor Ort, dass die Leute, eigentlich jeder Einzelne, jeder persönlich oder eben auch in der Politik ganz lokal verankert, versucht Maßnahmen zu ergreifen und das in seiner Möglichkeit Stehende zu tun. Und ein dritter Punkt, der mir ganz wichtig scheint, sind diese Leuchtturmprojekte und Vorzeige, Vorreiterrollen, die eben auch Gemeinden, Kantone oder ganze Länder einnehmen könnten und dann dem ganzen internationalen Prozess wie neue Energie geben könnten.
Die Gletscher sollten eigentlich die Leuchttürme werden für die Verhandlungen von Cancun.
Ich denke schon, dass in den Gebirgsregionen die Änderungen in der Landschaft sehr, sehr stark sichtbar sind, weil das ist eine Extremregion, das ist die Grenze, wo Leben möglich ist für Pflanzen. Und diese Regionen leiden natürlich sehr stark unter jeder Veränderung. Das wäre schön, sein Abendrot in den Alpen als Leuchtturm.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.